gut, jetzt müssen wir schauen, ob die Technik geht. Sieht nicht so aus. Ja, soll ich schnell das machen kommen? Okay, sorry.
Einiges läuft, bin ich spontan genug. Es hat noch Geburtstagslose für August. Wer noch kein Geburtstagslos für die nächste Zeit genommen hat, darf gerne noch mal hier reingreifen. Darf ich das einfach durch die Reihen gehen? Sieht hoffnungsvoll aus.
Gut, ja, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, sonst werden wir sehen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und ja, mit allen hier im Saal anwesend und auch jene, die dann später das vielleicht vom Download hören. Ich will die Gelübde erfüllen, die ich vor dem Herrn abgelegt habe. Vor seinem ganzen Volk will ich es tun. Mein Gelübde erfüllen, mein Versprechen halten. Mit diesen Worten aus Psalm 116 möchte ich diese Predigt beginnen. Und ich freue mich, dass wir heute diesen Psalm 116, ein bisschen genauer anschauen können und etwas darüber hören dürfen. Ein Psalm, der sehr reich ist, so hat es Sonja ausgedrückt, als sie mir eine Rückmeldung gab. Ein Psalm voller Dankbarkeit. Passend zu Heidi und Fadi, wenn sie sagen, sie haben es gut erlebt und sie wollen wirklich danken, dann ist Psalm 116 ein schöner Psalm dafür. Und auch ein Psalm, der zurückschaut, dann in die Gegenwart schaut und einen Ausblick macht in die Zukunft. Es ist ein sehr persönlicher Psalm. Und ich hoffe, dass dieser Psalm heute auch besonders zu Heidi und Fadi sprechen wird, denn ja, an euch habe ich auch gedacht, als mir dieser Psalm begegnet ist. Aber auch für uns alle anderen hier, denke ich, ist es ein Psalm mit einer starken, gehaltvollen Botschaft. Meine Gelübde erfüllen. Wann hast du das letzte Mal etwas Großes versprochen? Was war es? Wem hast du dies versprochen? Ein Gelübde. Das ist ein feierlich abgelegtes Versprechen, manchmal auch mit einem Eid verbunden. Ich weiß von einem Gelübde, das am 5. Oktober 2019 abgelegt wurde. Kann sich jemand erinnern, was an diesem besonderen Tag passierte? Genau, so die zwei, die haben ein großes Gelübde abgegeben an ihrem Hochzeitstag. An ihrer Hochzeit. Und ich kann euch garantieren, mit hundertprozentiger Sicherheit, Fadi hat noch nie kein einziges Mal seinen Hochzeitstag vergessen. Und ich bin mir sicher, dass die beiden auch sich an das Gelübde erinnern, das sie zueinander gesagt haben. Dass sie sich lieben wollen, dass sie zueinander halten werden, ihr ganzes Leben lang. Und dass sie füreinander da sein werden. Mein Gelübde erfüllen. Manchmal ist es Zeit, dass wir uns an unsere Gelübde erinnern. Wie ist es, wenn wir gegenüber Gott ein Gelübde ablegen? Hast du das schon einmal gemacht? Ein Versprechen gegenüber Gott? Der Autor von Psalm 116, der hat dies getan. Und so schreibt er in Vers 14, ich will die Gelübde erfüllen, die ich vor dem Herrn abgelegt habe. Vor seinem ganzen Volk will ich es tun. Und nur wenige Verse später wiederholt er sich. In Vers 18 schreibt er das genau Gleiche, mit den gleichen Worten. Ich will die Gelübde erfüllen, die ich vor dem Herrn abgelegt habe. Vor seinem ganzen Volk will ich es tun. Wenn sich so etwas wiederholt in der Bibel, dann bedeutet das meist, das ist wichtig, das ist fettgedruckt, das ist unterstrichen. Besondere Achtung. Der Psalmist hat ein Gelübde abgelegt und er will dieses Gelübde nicht vergessen. Er will erfüllen, was er versprochen hat. Wir lesen in der Bibel an verschiedenen Stellen von Gelübden. In 5. Mose 23 beispielsweise, da steht, dass wenn wir Gott gegenüber ein Gelübde machen, dass wir das erfüllen sollen, und zwar ohne zu zögern, weil Gott das ernst nimmt, weil Gott uns hört. Oder Jona, er hat ein Gelübde abgelegt. Jona, der Prophet, der von Gott davonrannte, er hatte zwar einen Auftrag, einen Missionsauftrag, doch er wollte nicht zu Leuten gehen, die Gott nicht kannten, Gott nicht ehrten und Gott nicht dienten. So rannte er weg. Wir kennen die Geschichte, Gott sandte einen großen Fisch, der den Jona verschlang, als dieser im Meer zu versinken drohte. Und dann kommt die Stelle, im Bauch dieses Fisches betete Jona zu Gott. Was für ein spezieller Ort zum Beten. Wisst ihr, der Ort, wo wir beten, hat einen Einfluss auf den Inhalt unseres Gebetes. Und von daher müssen wir uns manchmal fragen, wo bete ich und wie bete ich? Ich bin sicher, zu Hause auf dem Sofa betet es sich anders als im Bauch eines Fisches. Nun müssen wir uns nicht immer verschlingen lassen von einem Fisch, um zu beten, glücklicherweise. Aber manchmal ist es schon gut, wenn wir uns überlegen, wie bete ich eigentlich zu Gott? Sogar meine Körperhaltung, der Ort. Wie gesagt, am Donnerstag haben wir einen Gebetstag gemacht. Ich bin an den See gegangen. Es hat mir geholfen zu beten. Und ich denke, es ist gut, sich zu überlegen, auch wo beten wir. Aber zurück zu Jona im Bauch des Fisches. Er endete sein Gebet, indem er sprach: Ich will dir mit Lob Dankopfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, denn die Rettung kommt vom Herrn. Ich will dir mit Lob Dankopfer bringen. Und dann, nur wenig später, der Fisch hatte den Jona an Land gespuckt und Jona saß missmutig unter einer Rizinusstaude, um zu sehen, was mit der Stadt Ninive passieren würde. Die Rizinusstaude verdorrte, die Sonne stach dem Jona auf den Kopf, bis er ermattet niedersank. Und wörtlich heißt es dann, er wünschte, dass seine Seele sterbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Vergessen war sein Gelübde. Ich will Gott Lob, Dankopfer bringen, mit Lob Dankopfer bringen. So hat er noch im Bauch des Fisches gesagt. Und dann so schnell vergessen. Wir vergessen unsere Gelübde so schnell. Plötzlich ist eine andere Situation, eine andere Zeit, ein anderer Ort und wir sagen, ach, was ich gesagt habe, das war damals, jetzt ist eine neue Situation. Ich kümmere mich nicht mehr um meine Gelübde. Aber liebe Freunde, das ist nicht richtig vor Gott. Dranbleiben, mein Gelübde erfüllen. Ich hätte den Titel dieser Predigt auch so nennen können, dranbleiben. Einfach dranbleiben. Wir müssen manchmal erinnert werden, dran zu bleiben. Nicht aufzugeben, nicht nachzulassen. Dran zu bleiben. Mit ganzem Herzen. Sich an das halten, was man eigentlich wollte, was man auch zu Gott gesagt hat. Aber lasst uns nun ein bisschen mehr diesen Psalm anschauen. Psalm 116. Er beginnt mit folgenden zwei Versen. Ich denke, ich habe die. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hat er mir geschenkt. Darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Das könnte fast das Gebet von Jona sein im Bauch des Fisches, nicht wahr? Wir wissen nicht, wer Psalm 116 geschrieben hat, ob es David war. Jedenfalls war es eine Person, die in Not war und laut zu Gott um Hilfe geschrien hat. Und ich liebe den Herrn, sagt er. Dass ich liebe den Herrn. Das steht im starken Kontrast zum letzten Vers, der gerade vor diesem Vers steht, nämlich der letzte Vers vom Psalm 115. Denn dort steht, Wir aber, die wir leben, wollen den Herrn preisen, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. So endet Psalm 115. Wir. Und dann kommt Psalm 116. Ich. Ich liebe den Herrn. Im christlichen Glauben gibt es beides, das Wir und das Ich. Wir beten, unser Vater im Himmel, unser tägliches Brot gib uns, unsere Schuld vergib uns. Es gibt aber auch das Ich. Ich habe gesündigt. Ich brauche deine Hilfe. Ich stehe vor dir, mein Gott. Ich will dir dienen. Es gibt Leute, die sind in ihrem Glauben nie zum Ich gestoßen. Vielleicht nur zu einem Mann oder einem Wir. Aber nie ein Ich persönlich. Doch Gott meint mich. Er spricht zu mir. Auch dieser Text ist nicht nur für uns, sondern für mich, für dich. Ist es so, dass ich sagen kann mit ganzem Herzen, ich liebe den Herrn? Dass ich sagen kann, Gott hat mein Gebet erhört? Wow, was für eine Aussage, der Gott, der dieses Universums geschaffen hat, er hat mein persönliches Gebet gehört. Jesus möchte das, er möchte dem Einzelnen begegnen, er kennt unsere Namen, er kennt unsere Geschichte. Für mich ganz persönlich interessiert er sich. Es ist interessant zu sehen, dass die ersten zwei Verse des Psalms, die drücken verschiedene Zeiten aus. Da gibt es eben die Vergangenheit, er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hat er mir geschenkt. Es gibt die Vergangenheit, dann gibt es aber auch die Gegenwart. Jetzt, ich liebe den Herrn. Und es gibt einen Blick in die Zukunft, darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Und zwar ist die Gegenwart eigentlich beeinflusst von dem, was in der Vergangenheit passierte. Und die Gegenwart, von dem aus geht es in die Zukunft. Und dieser Ich liebe den Herrn. Wie sieht deine Vergangenheit aus? Was hast du mitgenommen ins Jetzt, heute? Vielleicht von gestern, von der letzten Woche, aber vielleicht auch viel weiter zurück. Sogar ein Leben zurück von der Kindheit. Was hast du erlebt in der Vergangenheit? Und wie hat sich das ausgewirkt auf deine heutige Beziehung jetzt? Hat dein Erleben in der Vergangenheit deine Beziehung zu Gott gestärkt oder hat es sie geschwächt? Vielleicht haben wir Leid erfahren, vielleicht blicken wir auf eine schwierige, herausfordernde Zeit zurück. Doch egal, was wir erlebt haben, Gott möchte, dass unsere Vergangenheit uns hilft, ihn zu lieben, ihn besser zu kennen, ihm zu vertrauen. Gott hört uns und wenn wir unsere Vergangenheit, wenn die nicht versöhnt ist, wenn wir nicht versöhnt sind mit unserer Vergangenheit, dann denke ich, ist es Zeit, daran zu arbeiten. Denn Gott möchte, es hindert uns, wenn wir nicht versöhnt sind von der Vergangenheit, hindert es uns, Gott zu lieben. Es hindert uns, so in die Zukunft zu gehen. Ich will mein Leben lang zu ihm rufen. Und deshalb sollten wir mit Gott sprechen, das ist sicher der Anfang, denn Gott hört uns zu, ein offenes Ohr hat er mir geschenkt, er hört uns. Und vielleicht müssen wir mit anderen sprechen, mit anderen zusammen beten. Wie sah denn die Vergangenheit des Psalmschreibers aus? Da wissen wir nicht allzu viel und doch relativ viel sagt er auch im Psalm. Er sagt beispielsweise, der Tod hatte seine Arme schon nach ihm ausgestreckt. Das Totenreich warf seine Schatten voraus. Der Psalmschreiber war in Not und Leid geraten, steht in Vers 3. Wirklich in Todesnähe, so hat er sich gefühlt. Keine schöne, ermutigende Situation oder Vers 6, er war schwach. Er hat sich abgerackert gefühlt, schwach, kraftlos. Vers 7, seine Seele hatte keine Ruhe und keinen Frieden mehr. Geht es uns manchmal so? Keinen Frieden mehr, keine Ruhe. Vers 8, er weinte mit Tränen. Ich denke, es waren nicht nur Tränen im Herzen, es waren Tränen, die das Kissen in der Nacht nästen. Seine Füße drohten auszugleiten. Er war in Gefahr, vom Weg abzukommen. Vielleicht wollte er aufgeben, vielleicht davonrennen. Er lag gefallen am Boden. Die Hoffnung verließ ihn. Er war verzweifelt, steht in Vers 11. Und seine Feststellung in dieser Situation war, jeder Mensch ist ein Lügner. Wow, was hat er erlebt? Offensichtlich litt er darunter, dass er enttäuscht wurde von anderen Menschen. Und er musste feststellen, auf niemand ist Verlass, sind alles doch nur Lügner. Kennen wir das? Dass wir verzweifelt am Boden liegen, Tränen und uns verlassen fühlen? Aber genau in dieser Situation ist er dran geblieben. Er hat nicht aufgegeben. Und in den Versen 3 bis 5 des Psalms lesen wir, wie es weitergegangen ist. Da steht eben noch einmal, der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Das Totenreich warf seine Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Und dann Vers 4, da rief ich den Namen des Herrn an. O Herr, rette doch mein Leben. Gnädig und gerecht ist der Herr. Ja, voll Erbarmen ist unser Gott. Das heißt, er schreibt auf, wo war er? Er blickt zurück, wo war er? Wie war das damals? Er schaut auf das, er nennt es, er formuliert es, spricht es aus. Und was tat er? Was tat er in dieser Situation? Er hat gebetet. Und was hat er dabei gelernt? Er hat gelernt, gnädig und gerecht ist der Herr, ja, voll Erbarmen ist unser Gott. Und er hat noch mehr gelernt, im Psalm steht noch mehr, was er gelernt hat, beispielsweise, kostbar ist in den Augen des Herrn das Leben derer, die ihm treu sind. Wörtlich steht es eigentlich, das ist neue Genfer Übersetzung, die formuliert das so, wörtlich steht es eigentlich, kostbar ist der Tod der Leute, die ihm treu sind. Das heißt, für Gott, es will sagen, das Leben ist so wertvoll vor Gott. Niemand stirbt einfach so, der treu zu Gott hält. Ich bin gestern in der Vorbereitung auf heute, ging ich draußen im Quartier eine Runde drehen, spazieren. Ich habe dreimal eine Runde gemacht, es hat geregnet, ich habe den Schirm getragen. Ist eine gute Position zum Beten, Schirm weit runter, dann kannst du beten und einfach gehen, niemand sieht und du kannst beten. Und auf diesen drei Runden bin ich immer bei einem Haus vorbeigekommen, wo früher eine Mitarbeiterin von uns weg international gelebt hat. Die war früher in Afrika im Einsatz. Und als wir zurück in die Schweiz kamen, lernten wir sie wirklich kennen. Sie war dann auch zurück und sie hatte Krebs. Und es war eine ganz treue, wunderbare Frau. Es wurde viel gebetet, meine Frau hat auch sehr viel mit ihr gebetet, aber nach einigen Jahren ist sie verstorben. Also das ist jetzt etwa 3 Jahre her, dass sie gestorben ist. Eine wunderbare Frau. Und gestern, als ich dort vorbeiging, jedes Mal bei diesem Haus, ich wusste, wie kostbar ist das Leben. Gott wusste um das. Für uns erscheint es manchmal fragwürdig, ich weiß nicht warum, aber vor Gott ist das Leben kostbar. Es gibt Dinge, die können wir nur in Schwierigkeiten lernen. Wir wissen, dass Blinde besser tasten können. Sie können Blindenschrift mit den Händen lesen. Wir wissen, dass Taube besser sehen können. Sie können Lippen lesen. Gott, es gibt Dinge, die können wir nur in Schwierigkeiten lernen oder besser lernen. Und etwas von dem ist beispielsweise dieser Vers 5. Gnädig und gerecht ist der Herr, ja, voll Erbarmen ist unser Gott. Ich glaube, das lernen wir, wenn er uns hilft, mitten in Schwierigkeiten. Gott möchte, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir lernen, wie er ist. Nicht einfach, weil das schön ist für Gott, sondern weil das gut ist für uns. Weil Gott kennen heißt Freude finden. Gott kennen heißt Frieden finden. Gott kennen heißt Liebe erfahren. Gott kennen heißt Hoffnung finden. Gott kennen heißt Leben finden. Und Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Ich möchte ein bisschen aus meinem Leben erzählen, einfach ein paar Stationen, wie ich das so erlebt habe, wie Gott auch mir geholfen hat und mein Gebet erhört hat. Ich habe mich schon sehr früh für Mission interessiert, schon als ich ein Kind war, wobei ich das nicht mehr immer alles wusste, aber als wir dann schließlich mit 32 haben wir dann endlich die Schweiz verlassen. Und da hat meine Tante, sie war auch meine Patin, mir gesagt, ja, damals in der Sonntagsschule, ich war etwa 5 Jahre alt scheinbar oder 6, da hat sie von Paulus erzählt und sie hat irgendwas von Paulus erzählt und scheinbar habe ich dann die Hand aufgehalten und gesagt, ich will wie ein Paulus sein. Das wusste ich nicht mehr, das hat sie mir gesagt. Und Gott hat das scheinbar ernst genommen, nicht, dass ich wie ein Paulus bin, aber ich war jedenfalls auf dem Weg in die Mission. Wir waren ja als Familie dann gute 10 Jahre in Südostasien. Mit 23 Jahren, da wusste ich dann wirklich auch, wohin es gehen soll. Ich kann nicht darauf eingehen, aber Gott hat deutlich gesagt, wohin es gehen soll, und zwar in ein Land, das damals doch noch ziemlich zu war. Burma oder Myanmar, damals noch eine Militärdiktatur, es war gar nicht einfach hineinzukommen. Und es ging dann noch 11 Jahre, bis ich endlich gehen konnte. 11 Jahre, aber Gott hat so klar gesprochen. Ich habe dann weg international geschrieben und so, es ist ein langer Weg. Die haben gesagt, nein, dort gibt es keine Mitarbeiter, ist auch schwierig, wir hätten aber ein anderes Land, möchtest du nicht dorthin gehen? Und ich sage, nein, ich weiß, Gott hat mir das gezeigt. Und Gott war dann treu, er hat dann auch immer wieder dazu gesprochen und ermutigt. Ich habe eine Jüngerschaftsschule mit Jugend mit einer Mission gemacht, dort hat Gott das bestätigt. Dann kam ich zurück und ich musste ins Militär gehen, einen Wiederholungskurs im Militär machen. Ich habe damals wirklich jeden Tag für dieses Land gebetet, Myanmar. Und ich war... Wirklich haben wir Sorgen gemacht, wow, was passiert jetzt im Militär, da ist nicht so einfach zu beten, das ist ein bisschen wie der Jona im Bauch des Fisches. Kannst du da gut beten wirklich? Ich habe gesagt zu Gott, wenn du wirklich willst, dass es weiter mein Gebetsanliegen bleibt und ich nicht vergesse zu beten, dann musst du etwas machen, dass ich erinnert werde. Ich kam ins Militär, im Militär bin ich Fahrer und Übermittlungssoldat, also mit Funkgeräten habe ich zu tun gehabt, lange ist her. Und wenn man das hat, dann, wenn man einen Funk betreibt im Militär, dann sagt man ja nicht seinen normalen Namen, da sage ich nicht, hallo, ich bin der Kevin Mosimann. Da bekommt man einen speziellen Codename, einen geheimen Namen, der einem zugeteilt wird. Und der Name, der mir zugeteilt war, das war Burma 2, Burma 2. Und jedes Mal, wenn ich das Gerät nahm, musste ich einfach sagen, Burma 2, Burma 2, jedes Mal. Und ich wusste, 20 Mal am Tag, ich wusste, okay, das wird einfach sein, für dieses Land zu beten. Der Fahrer neben mir, das war ein Leutnant, der Beisitzer, ich bin gefahren. Er neben mir, das war ein Leutnant, sein Name war Burma 1. Das war interessant. Und Burma 1 hat mir immer gesagt, wo es lang geht. Das fand ich so wertvoll für mich. Ich wusste, wow, Gott wird mir immer zeigen, wo es durchgeht. Aber wie hat dieser Leutnant das gemacht? Der hat zu mir nicht sehr viel gesprochen. Der hat meistens Sachen gelesen, was er dann machen muss und so. Und wenn der ins Auto gekommen ist, hat er manchmal nichts gesagt. Nichts. Aber ich wusste, wenn er kommt, muss ich den Motor starten und fahren. Einfach fahren. Er hat immer dann gesprochen, wenn ich links oder rechts gehen musste. Geradeaus, da war es ruhig. Und das war für mich auch ein Bild. Okay, Gott, Du hast mir gesagt, dorthin, du wirst zu mir sprechen, wenn ich links oder rechts abbiegen muss. Aber wenn ich nichts höre, dann weiß ich, fahre gerade weiter. Und so habe ich das erlebt. Wir sind dann nach Myanmar gekommen, mit einer anderen Familie zusammen. Wir haben Sprache gelernt, die ersten 2 Jahre, und wir waren nur 2 Ehepaare. Nach den ersten 2 Jahren musste diese Familie zurückgehen, weil die Frau krank war. Sie mussten zurück. Und da waren wir alleine dort. Wir wussten aber, dass sich ein anderes Ehepaar vorbereitet. Wir haben uns gefreut. Und nach 3 Jahren, also wir waren 3 Jahre dort, dann kamen diese neuen Leute und die Freude war groß, so groß bei uns. Wir sind extra nach Thailand gereist, um sie abzuholen. Aber es war dann nicht einfach, kann ich euch sagen. Als sie angekommen war, ich glaube, meine Frau, ich glaube fast schon am ersten Tag musste sie weinen über der Begegnung, die stattgefunden hat. Und dann war es wirklich schwierig und diese Beziehung hat sich einfach als schwierig entwickelt. Es ging auf und ab, aber vieles war schwierig. Es sind dann neue Leute dazugekommen, da waren wir sehr dankbar. Aber am Schluss kam es nicht nur mit uns, mit dem ganzen Team zu so Spannungen mit diesem anderen Ehepaar, dass ich mich ja schon ein bisschen so gefühlt habe, wie es vorher geheißen hat. Am Boden liegend, verzweifelnd. Ich fühlte, ich kann nicht mehr weiter. Ich war kaputt und wusste nicht, was gehen soll. Schwierig. Und in dieser Zeit, da haben wirklich Psalmen zu mir gesprochen. Sehr stark. Ganz stark. Psalmen sind so wertvoll, die sprechen zu uns. Und deshalb möchte ich jetzt, darf ich Sonja bitten, noch einmal diesen Psalm einfach zu lesen, den ganzen Psalm 116. Ich lasse das, es kommt nicht auf die Folie, hören wir doch einfach zu, was der Psalmschreiber sagt.
Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hat er mir geschenkt, darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Das Totenreich warf seine Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an. O Herr, rette doch mein Leben. Gnädig und gerecht ist der Herr, ja voll Erbarmen ist unser Gott. Der Herr beschützt die Hilflosen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ja, du hast mich vor dem Tod gerettet, meine Tränen hast du getrocknet und meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt, damit ich nicht zu Fall komme. So kann ich meinem Weg gehen in der Nähe des Herrn. Ja, ich darf am Leben bleiben. Am Glauben habe ich festgehalten, auch als ich sagen musste, ich liege am Boden. In meiner Verzweiflung sagte ich, letztlich ist doch jeder Mensch ein Lügner. Wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er an mir getan hat? Als Dank für die Rettung will ich ihm beim Festmahl den Becher erheben und den Namen des Herrn ausrufen. Ich will die Gelübde erfüllen, die ich vor dem Herrn abgelegt habe. Vor seinem ganzen Volk will ich es tun. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Leben derer, die ihm treu sind. O Herr, ich bin doch dein Diener. Ja, dein Diener bin ich und bereits meine Mutter hat dir treu gedient. Du hast alle Stricke gelöst, die mich gefangen hielten. Dir will ich Dankopfer darbringen und dabei deinen Namen, Herr, ausrufen. Ich will die Gelübde erfüllen, die ich vor dem Herrn abgelegt habe. Vor seinem ganzen Volk will ich es tun. In den Vorhöfen beim Haus des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja.
Danke. Dranbleiben. Der Psalmschreiber hat das gemacht und er hat erlebt, Gott hat ihm geholfen. Und ich kann euch sagen, damals, als wir so in der Krise waren, da haben mir die Psalmen geholfen, dran zu bleiben. Und es hat mir geholfen, mich zu erinnern an Sachen, die ich zu Gott vorher gesagt hatte. Dranbleiben, ein Gelübde erfüllen. Nur deshalb konnte ich nicht nach Hause, weil ich den Leuten erzählt haben, Burma, Due und ich, Gott will, dass ich in Myanmar war. Und ich habe gedacht, wie kann ich jetzt nach Hause einfach so? Und ich bin dankbar, sind wir geblieben, denn in den letzten, nach dieser großen Krise waren wir noch 2-3 Jahre länger dort. Und in diesen 3 Jahren ist viel mehr passiert, so viel Frucht entstanden, viel mehr als in den ersten 7 Jahren. Und das sind Dinge, die auch weitergegangen sind. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir einfach weiter dranbleiben konnten. Psalm 116, mein Gelübde erfüllen, dranbleiben. Vielleicht gibt es Leute, die sich so ein bisschen fragen, ja, eigentlich haben wir heute einen Missionsgottesdienst, jetzt wurde noch gar nicht so viel von Mission erzählt. Aber in diesem Psalm, da steht Vers 12, wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er an mir getan hat? Wisst ihr, diese Haltung, wenn wir wirklich diese Haltung und diese Frage in uns tragen, Gott, was kann ich für dich tun, für all das Gute, das du für mich getan hast? Diese Frage, die führt in eine Sendung. Ich bin ganz sicher. Denn Jesus hat gesagt, es gibt zu wenig Arbeiter. Betet, dass es mehr Arbeiter gibt. Wie würde Gott eine Person, die sagt, Herr, im Vers 16, o Herr, ich bin doch dein Diener. Wie würde Gott eine Person, die sagt, ich bin dein Diener, was kann ich für dich tun? Wie würde Gott eine solche Person nicht senden? Aber der Schreiber hier im Psalm, der sagt, okay, mein Gelübde ist, Dank zu opfern. Dank im Tempel, im Vorhof des Tempels. Und das ist jetzt ganz persönlich für Heidi und Fadi, wenn ihr ans Cornerstone geht, dann haltet dort euer Gelübde, Gott treu zu sein und ihm Dank zu opfern. Ich erlebe manchmal bei uns in Rüti, wo wir das Aussendungszentrum haben, da arbeiten verschiedene Leute mit, alles voll motivierte Christen. Und da erlebe ich manchmal so Leute wie ich, wenn wir ein Herz haben, unter Leuten, die Jesus nicht kennen, zu dienen, ist es manchmal gar nicht einfach, nur unter Christen zu sein. Und ich glaube, das könnte auch Heidi und Ferdi passieren am Cornerstone. Wow, das sind ja nur Christen, aber ich will doch ein Licht sein, ich will Menschen von Jesus erzählen. Wie kann ich das, wenn alle um mich schon missionarisch tätig sind? Aber der Psalmschreiber macht das hier in diesem Psalm, in den Vorhöfen des Tempels, unter dem Volk Gottes will er Dank opfern. Gott braucht das. Und dann geht es weiter, wisst ihr, diese Psalme dort darf man wirklich zusammenlesen. Das ist die jüdische Tradition am Passafest. Das sind die Hallel-Psalme 113 bis 118, die werden am Passafest zusammengelesen. 113, 114 vor dem Passamahl und dann der Rest nach dem Mahl. Und nach dem Psalm 116 folgt Psalm 117. Was steht im Psalm 117? Lobt den Herrn all ihr Völker, preist ihn all ihr Nationen. Wow, hier kommt der Missionsauftrag. Lobt den Herrn all ihr Völker. Und so bin ich überzeugt, auch für Heidi und Fadi, eine lange Zeit, ein Jahr oder 2 Jahre an der Bibelschule, denkt an Psalm 116 und Psalm 117 wird kommen. Gott wird euch senden zu den Nationen und zum Segen machen. Das vertraue ich, dass Gott das auch mit uns macht. Ich möchte beten. Herr, ja, ich bete wirklich, dass du uns daran erinnerst, treu zu sein, Dank zu opfern, auch vielleicht in schwierigen Situationen Glauben zu behalten, dir treu zu sein. Das, was wir dir einmal gesagt haben, nicht einfach zu vergessen, sondern uns erinnern daran und ja, mit Freude zu dir kommen. Ich bete, dass du uns auch zum Licht machst, zum Salz für die Nationen, für Leute, die dich noch nicht kennen. Aber ja, schenk uns auch da, wo wir jetzt sind, einfach Glauben, Treue, dass wir dranbleiben können. In deinem Namen, Jesus. Amen.